Ja, worüber redet man an so einem wunderschönen Tag, nachdem man schon solche Lebenszeugnisse gehört hat? Und natürlich über die Taufe, aber nicht nur über die Taufe. Die Taufe ist ja heute ein Schritt und wir haben schon eine ganze Menge gesungen. Das waren ja alles Wunschlieder, immer das Lied, was wir gesungen haben. Ja, das waren jeweils Wunschlieder von erst von Conny, dann Stefanie und von Emma. Und da haben wir schon eine Menge uns selber zugesungen über das und auch in Gebeten, was ich uns jetzt mitgebracht habe. Ich habe überlegt, die Taufe und der Sinn des Lebens. Nachdem der Sinn des Lebens der tiefere Gedanke ist, habe ich das rumgedreht. Der Sinn des Lebens, darüber wollen wir hauptsächlich nachdenken und dann, was hat die Taufe damit zu tun? Es ist ja gut, wenn man hier so rumlebt auf dieser Welt, 70, 80, 100 Jahre, weiß nicht, wie lange wir geschenkt bekommen. Ich war diese Woche bei jemand 103 Jahre. Das ist die erste Begegnung mit einer 103-jährigen Person und sie war satt im Leben. Sie mag nicht mehr leben. Ja. Im Anfang des Jahres ging ihr noch etwas besser, da hat sie noch gesagt, na, ist noch zu früh zum Sterben, aber jetzt ist... Ja, irgendwann ist das Leben vorbei und es ist gut, also hier vorbei, und es ist gut, wenn man sich überlegt hat, wofür lebe ich. Da habe ich uns etwas mitgebracht. Ja. Wofür ist dieses Gerät? Zum Holzsägen, ganz genau. Ja. Man könnte hier eine ordentliche Ecke absägen. Ich bin ja gelernter Tischler, habe gelernt, damit umzugehen. Ja, es ist gut, wenn man das dafür gebraucht. Und es gibt ganz viele Sachen, die man damit nicht machen kann. Zum Beispiel Kuchen backen. Kann man damit nicht. Ja. Selbst einen Nagel aus der Wand ziehen, schwierig. Ich habe schon versucht, wenn man den da oben einzwickt, aber es ist für die Säge schlecht und überhaupt. Ja. Es ist gut, wenn man weiß, wofür wurde das konstruiert? Wofür ist es da? Auch Eischnee kann man damit nicht schlagen. Und hiermit kann man nicht sägen. Ja, sehr, ganz logisch, das weiß jeder. Und dann ist es gut, wenn man auf dieser Erde herumlebt, so wie wir das alle tun, wenn man weiß, wofür sind wir hier? Na, das Ding fällt um. Bin ich zum Sägen da oder zum Eischnee schlagen? Das kann nicht alles sein. Da muss es mehr geben. Was ist der Sinn meines Lebens? Was hat der Schöpfer sich dabei gedacht? Ich hinterfrage das jetzt mit der Schöpfung nicht. Ich kann das auch im Einzelnen erklären. Wer das mit mir diskutieren will, gerne. Aber wir haben ja können ja nicht bis heute Abend über alles nachdenken, was zum Sinn des Lebens gehört. Wir alle haben uns nicht selber in die Welt gebracht, wir wurden geboren, da waren unsere Eltern beteiligt, ganz klar, aber auch unsere Eltern können kein Leben machen und auch nicht erhalten. Das ist letztlich ein Geschenk des Schöpfers, das ist ein Geschenk von dem, der selber das Leben ist. Und er hat sich etwas dabei gedacht. Und da habe ich einige Bibelverse ausgesucht, auch da kann man nicht alles. Es gibt jetzt keine Bibelabschnitt, wo es heißt, das ist der Sinn des Lebens und dann stehen da 7 Verse und fertig. Ja. Das ist besser verteilt, aber wenn man das Wort Gottes liest, wo Gott das offenbart hat, wo er gezeigt hat, was er sich dabei gedacht hat, dann findet man den Sinn des Lebens. Kolosser, ich habe die Verse mitgebracht, weil ich gedacht habe, nicht alle haben eine Bibel. Wer eine Bibel dabei hat, darf das gerne mitlesen. Dann kann man auch noch ein bisschen drumherum lesen und mit einem Ohr oder mit beiden Ohren trotzdem zuhören. Kolosser 1, Vers 16, da schreibt Paulus, denn in ihm, Jesus Christus, er lobt ja da im ersten Kapitel ganz viel, lobt er Jesus und macht ihn groß und zeigt auf, was Jesus alles getan hat. Denn in ihm, Jesus Christus, wurde alles erschaffen, im Himmel oder in den Himmeln, im Himmel, auf der Erde, das Sichtbare, das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und zu ihm hin hat geschaffen oder hat sein Ziel in ihm. Das gibt letztlich schon eine Antwort für uns, weil wir sind ja auch ein kleiner Teil dieser gewaltigen Schöpfung. Ja, alles, das übersteigt unsere Möglichkeiten bei weitem. Wir alle Menschen, die ganze Erde, wo wir drauf rumleben, das ganze Universum, alles das, was wir nicht sehen, und hier ist einiges aufgezählt, wo wir ganz wenig Ahnung von haben. Was sind das für Thronende? Ich denke nicht, dass Paulus da von irdischen König oder von dem Kaiser in Rom spricht, sondern Mächte der unsichtbaren Welt, sei es sichtbar oder sichtbar. Alles ist auf Jesus Christus hingeschaffen. Hat man den Satz gehört und ich mag den sehr, Jesus Christus, das ist die Mitte der Gedanken Gottes. Darauf läuft alles zu und von ihm geht alles aus. Er ist die entscheidende große Mitte. Deshalb haben wir auch das große Kreuz hier an der Wand hängen, dass uns das immer vor Augen ist. Jesus Christus, ja, dieses Symbol für ihn, wie er gelebt hat, dass er gestorben ist, wir haben es eben in den Zeugnissen, in den Lebensberichten schon gehört, zu erkennen, Jesus ist am Kreuz auf Golgatha für mich gestorben, für uns, für diese Welt. Das ist das Ding. Und alles hat sein Ziel in ihm. Das ist noch nicht, die Erde dreht sich zwar, aber auch das wird einmal aufhören. Es hat alles ein Ziel. Es geht nicht ohne Ende weiter. Alles hat sein Ziel in ihm. Und einige Verse weiter in Kapitel 3, Vers 17, und alles, was ihr tut, jetzt kommt Paulus etwas, da hat er ja nachgedacht, so ist das, und jetzt gibt es eine Schlussfolgerung daraus. Die Schlussfolgerung ist, alles, was ihr tut, mit Worten oder in Taten, also alles, so unser Leben, das tut alles, tut im Namen des Herrn Jesus und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Das passt genau zu dem, wie Bernhard den Gottesdienst eröffnet hat, etwas Gott zu loben, zu seinem Lob, in allem. Ob wir jetzt sägen, ob ich damals getischlert habe, und ich weiß, damals hat mich dieser Vers schon herausgefordert. Wir haben, das ist schon lange her, da waren Damaris und ich frisch verheiratet, vielleicht im zweiten Jahr, ist also schon ein bisschen her, länger als manche auf der Welt sind, aber das macht ja nichts. Ja. Und da haben wir diesen Vers bei einem Jugendwochenendfreizeit betrachtet, alles, was ihr tut. Und dann haben wir so ein bisschen miteinander geredet. Was tun wir alles im Laufe einer Woche? Autofahren, sägen, hobeln, feilen, Geschwister ärgern. Ah, das wird schwierig. Geschwister ärgern zu Ehre Gottes, da beißt sich was. Das geht nicht. Ja? Wir tun es trotzdem. Wir brauchen Vergebung. Alles, das Ziel ist alles, dass alles, unser ganzes Leben zur Ehre Gottes gelebt wird und Gott dabei zu danken. Das bleibt herausfordernd, das werden wir hier auf der Welt nicht vollkommen schaffen, aber das ist das Ziel. Daran zu reifen und in dieser Ausrichtung zu leben. Man kann sein Leben ja auch ganz anders leben. Ja, man kann auch möglichst so leben, dass es nicht Gott ehrt. Aber das ist nicht der Sinn des Lebens, sondern das verfehlt den Sinn. Das ist Sünde, so nennt die Bibel das. Sünde ist Zielverfehlung. Der Schöpfer, der uns geschaffen hat, hat uns zu diesem Ziel geschaffen. Und wenn wir das nicht erreichen, verfehlen wir das Ziel. Und das ist tragisch für uns, denn dann verfehlen wir ihn, weil er ja letztlich selber das Ziel ist. Und wir landen eben in der Gottesferne statt in der Gottesnähe, im Tod statt im Leben. Das ist, weil er ist das Leben und ohne ihn kein Leben. Was gehört noch zu diesem Sinn des Lebens? Matthäus 4, wie gesagt, nur ein paar ausgewählte Stücke aus dem Wort Gottes. Ich hatte noch viel mehr. Heute Morgen habe ich nochmal weggestrichen, weil ich euch schonen wollte. weil ich gedacht habe, das ist, wird zu viel. Das ist einfach, wir wollen ja noch die Taufe miteinander leben und man kann nicht alles auf einmal aufnehmen. In Matthäus 4, Vers 10, das ist die Geschichte, wo der Teufel Jesus versucht. Und der Teufel hatte den Gedanken, dass Jesus ihn, den Satan, anbeten soll. Und Jesus sagte, hau ab, du Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, ihm allein sollst du deine Verehrung zukommen lassen. Ihm allein. Ich sag's mal, keinem Auto und keinem Menschen und keinem Besitz irgendwelcher Art und auch nicht dem eigenen Ich. Keine Verehrung für irgendwas Vergängliches. Denn wir vergehen, das Auto vergeht, der Besitz vergeht, was auch immer, sondern dem ewigen Gott. Er soll verehrt werden. Um ihn geht es. Und da, ja, Jesus schickt ihn weg, ja, sagt, weiche. Gott ist zu ehren. Das ist das Ziel, der loben, danken, ehren, anbeten. Jeder Mensch betet etwas an. Wir können nicht dauerhaft nur für uns leben. Und wer sich dauerhaft selbst anbetet, wird krank. Wird psychisch krank und das wird ein hartes Leiden, weil der Mensch nicht dafür geschaffen ist. Das ist wie mit der Säge. Wenn ich damit dauerhaft Nägel aus der Wand ziehe, werde ich damit nicht mehr sägen können. Das Ding ist hin. Ja? Wenn ich mit dem Schneebesen versuche, Beton anzumischen, da kann ich kleine Portionen, aber meine liebe Frau wird das nicht mehr in der Küche wollen. Warum wohl? Wenn unser Kuchen nach Zement schmeckt, das ist einfach nicht das Wahre. Das ist mit allem so. Ja. Ein weiterer Gedanke, und jetzt kommen wir ein paar Folge, das lohnt sich noch mehr aufzuschlagen, weil ich aus Johannes 6 mehrere Verse haben werde. Zuerst den Vers 27. Jesus ist in einem längeren Gespräch mit den Menschen damals und er sagt, müht euch nicht um die Nahrung, die verdirbt. Also wir werden nachher ohne viel Mühe, da mühen sich im Moment andere, ein gutes Mittagessen haben, weil wir ja Sommerfest miteinander feiern und Tauffest. Müht euch nicht um die Nahrung, die verdirbt, sondern um die, die ins ewige Leben hinein bleibt. Bisschen spannend übersetzt, aber so wollte ich das ausdrücken. Man kann da verschiedene Worte einsetzen. Die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Jesus selber, der Menschensohn, steht vor den Leuten, steht vor uns heute und sagt, ich biete euch Nahrung an, die, wenn ihr die zu euch nehmt, geistliche Nahrung, dann werdet ihr ewiges Leben haben. Jetzt leben wir leider in einer Gesellschaft, die ist so übersättigt und so ständig noch ein TikTok-Video und ständig noch irgendwas immerfort, dass wir denken, ewiges Leben, das ist das Langweiligste, was es gibt. Aber das ist ein Irrtum des Teufels. Es kann nicht langweilig sein. Warum nicht? Weil Jesus das ewige Leben ist. Seine Person ist unfassbar spannend. Sie ist völlig rein und er ist ja kreativ ohne Ende. Wir werden nachher noch ein bisschen darüber nachdenken. Also Jesus gibt Leben in das ewige Leben hinein und darüber sollen wir uns Gedanken machen. Das machen wir jetzt. Deshalb sind wir hier zusammen. Da überlegen wir und ich hoffe, ihr seid, auch wenn es ein bisschen warm ist, seid ihr noch hellwach dabei. Denn Jesus hat seine Zuhörer damals auch ein bisschen Gusto gemacht. So. Was gibt er uns jetzt? Das waren ja fromme oder weniger fromme Juden, also manche geistlich und manche weniger und manche ganz wenig. Und er steht vor denen und sagt, hier, ja, Essen, ja, hat auch seine Zeit, aber geistliche Speise. Ich überspringe ein paar Verse, Jesus antwortete, personal, nicht mehr sachlich. Personal, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der, der euch satt macht. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus spricht natürlich nicht von dem irdischen Hunger und Durst. Es gibt Menschen, die an Jesus glauben und die hungern, körperlich. Und die doch eine innere Lebenssattheit haben, die Jesus gibt. Er durch sein Wort, durch seinen Geist, weil er selber das Leben ist. Und wenn ihr im Sommer jetzt Urlaub habt, Ferien irgendwie, dann möchte ich euch ermuntern, lest mal das Johannesevangelium durch mit der Frage, was sagt Gott hier in diesem Evangelium über Leben? Mir kommt vor, das ist voll davon. Ja? So viel über Leben. Jesus sagt, ich bin gekommen, euch das Leben zu geben, das Leben in ein überfließendes Leben. Ein Leben, was hineinfließt zu anderen Menschen und ins ewige Leben, in die Gemeinschaft mit Gott, in seine Gegenwart. Ich bin das Brot des Lebens. Jetzt, die Juden damals, wenn man den Zusammenhang liest, die haben tatsächlich gedacht, Jesus fordert zum Kannibalismus auf. Ja, jeder schneidet sich ein Stück ab und dann nascht er das. Aber das meint Jesus ja nicht. Er meint, er spricht da schon davon, obwohl er noch lebt, er spricht davon, dass er bald seinen Körper ans Kreuz geben wird, dass der Körper stirbt, dass er aber als Geistleib aufersteht und dass er in diesem neuen Geistleib das Leben anbietet durch ihn. Wir haben das in den Zeugnissen alles schon gehört. Ich habe mich zwischendurch gefragt, was sage ich überhaupt noch? Na, ich habe gedacht, ich mache Wiederholung. Ja, weil Wiederholung ist gut fürs Inhalieren, fürs Aufnehmen. Ja. Jesus sagt, dass er dieses Leben uns anbietet, wir es nehmen können. Und wenn jetzt die PowerPoint wieder erscheint gleich, dann gehen wir da noch einen Schritt weiter. Sonst lese ich Vers 40. Also wir haben Vers 35 gelesen, Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Das verspricht Jesus. Und dann in Vers 36, die lese ich uns jetzt so vor, aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Das war die Tragik, der Jesus immer wieder begegnet ist. Einige wenige haben geglaubt, viele haben ihm nicht geglaubt, haben seinen Worten nicht vertraut, haben gedacht, so ein Unsinn. Ach, vergiss es, was will der Schwätzer? Ja. Und am Schluss von diesem sechsten Kapitel, da kommt es dann zu, da sind viele weggegangen, weil die haben gesagt, so eine harte Rede, so ein Zeug, wer kann das hören? Lass uns weggehen von dem. Und Jesus sagt zu den Zwölfen, und ihr, wollt ihr auch weggehen? Jesus bietet es an. Wollt ihr auch weggehen? Weg von mir? Und dann sagt Petrus das, was wir eben gesungen haben. Herr, wohin sollten wir gehen? Wohin? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus Gottes bist. Der, der gesandt wurde. Der, der unser Leben ist. Du hast das. Und da merkt man den Unterschied. Ja? Und wir haben das ja eben, genau dieses Lied, Emma hat sich das gewünscht, passt voll hier rein. Ja, wohin sollten wir gehen? Einige haben nicht geglaubt und andere sind, da ist es wieder, danke. Alle, aber Jesus sagt, einige glauben nicht, er fordert sie heraus und ich möchte euch auch herausfordern. Jeder, der hier ist, ihr kennt euer Herz. Glaubt ihr das, was Jesus sagt? Sagt ihr, das ist wahr? Oder sagt ihr noch mehr, dafür will ich leben? So wie eben in den Zeugnissen. Oder sagt ihr, na, lass mal, vielleicht später. Oder kommt mir komisch vor. Wie gesagt, Am liebsten würde ich natürlich sagen, lest die ganze Bibel durch und forscht, ob das wahr ist. Conny hat das gemacht, ja, hat ganz durchgelesen und dann erst Stück für Stück, aber im Lesen. Aber ich bin überzeugt, wer fragend liest, ob das Johannesevangelium wahr ist und da liest, was da über Leben drin steht, der erkennt das, ob das wahr ist oder nicht. Bin ich überzeugt. Denn hier steht dann, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den weise ich niemals zurück. Wenn du jetzt hier bist und hast den Eindruck, ich weiß nicht, ob ich gezogen werde, ob der Vater das will, man kann ihn bitten. Gott oder Vater oder ja, wenn er noch nicht der Vater ist, hat man vielleicht Schwierigkeiten, ihn als Vater anzureden, aber Gott im Himmel, zieh mich zu deinem Sohn. Und Gott hört das. Der ist hellwach. Jetzt springen wir zu Vers 40. Jesus hat schon die Verse vorher etwas über seinen Willen gesagt. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht, also mit geistlichem Auge, im Wort Gottes oder in dem, was man hört. Ja, die Lebensberichte vorher von euch drei waren Worte, was Gott in eurem Leben gewirkt hat. In diesem Sinne, Worte Gottes. Und hier natürlich Worte von Jesus, das aufgeschriebene Wort Gottes. Jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Jener letzte Tag, das war für die Juden eine übliche Redeweise. Die wussten, das geht nicht immer so weiter, das kann lange dauern. Es kann noch eine ganze Woche so weitergehen. Das ist nicht lange. Es kann noch 500 Jahre so weitergehen. Ich denke das nicht unbedingt, aber es kann auch noch länger so weitergehen. Aber es wird nicht ewig so weitergehen, wie wir das gewohnt sind. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, die Erde dreht sich. Ja? Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Irgendwann ist damit Schluss. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Hat eine andere Qualität. Ja? Unvergänglich. Jetzt springen wir ins Johannes 17, Vers 3. Jetzt erklärt Jesus, was dieses ewige Leben ist. Das ist nämlich nicht einfach ein Leben, wie wir es kennen und geht immer so dahin. Ja? Er sagt, das ist aber das Ewige und ich habe mal geschrieben, das Wahre, das Wirkliche, das sinnvolle Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Es geht darum, Gott kennenzulernen. Dieses Wort erkennen hat einen recht breiten Bedeutungsspielraum, bei uns aber letztlich auch. Ja, wenn so morgens, bin letztens im Halbdunkeln, bin ich morgens schon eine Runde gegangen, weil es noch schön kühl war und oben auf dem Schlossberg in Bruck, da an der Mauer, konnte ich so im Dämmerlicht konnte ich etwas erkennen. Aber lesen konnte ich dann nichts. Ja. Nachher, im Helleren, dann konnte ich natürlich alles klar sehen. Mit der Zeit kann man immer mehr von Gott erkennen. Und jetzt könnten wir nachdenken, was wissen wir, was können wir von Gott erkennen? Er ist der Schöpfer. Das lässt sich erkennen, wenn man es denn innerlich nicht ablehnt. Es ist auch ein Geschenk, das zu erkennen, aber es lässt sich erkennen. Ich muss mich beeilen. Wir können erkennen, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Das lässt sich herausfinden. Ich liebe den Film habe ich geschaut, aber auch diese Story von Lee Strobel. Der hat der Fall Jesus, hat er ein Buch geschrieben, ist letztlich sein Leben, ja, weil er hat die Herausforderung angenommen, zu beweisen, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und er war überzeugt, dass er das schafft und dass er dann diesen lästigen Christen endlich mal den Stecker zieht. 4 oder 5 Jahre hat er gekämpft. Und jeder, der da skeptisch ist, den möchte ich herausfordern. Geht die Sache an. Beweise, dass Jesus nicht auferstanden ist. Aber wenn er auferstanden ist, wenn er lebt, dann ist er das Zentrum der Gedanken Gottes, dann ist er der entscheidende Mensch, Gott-Mensch, der überhaupt auf dieser Erde war. Und Lee Strobel hat irgendwann in seinem Keller, er hat eine Tafel gemacht, so wie das da in dem Film geschildert wird, wo er immer versucht hat, Pro und Contra, und er wollte natürlich Contra, und irgendwann war wieder was Contra gelöscht und wieder was gelöscht, und irgendwann ist er auf die Knie und hat gesagt, Gott, du hast gesiegt. Ich kapituliere. Ja. Wenn man diesen Kampf angeht, bin ich überzeugt, er siegt, weil er der Sieger ist. Und man kann das erkennen. Das Schlimmste ist, wenn man sagt, eh wurscht. Das ist das Schlimmste. Ja? Denn dann hat man auch eine Entscheidung getroffen, ich möchte mit diesem Gott, der sich gezeigt hat, nichts zu tun haben. Und das ist ganz schlecht. Wo er doch als Sinn in unserem Leben gegeben hat, ihn zu verherrlichen, ihn zu loben, ihn zu danken, mit ihm zu leben. Was können wir von Gott und seinem Sohn Jesus Christus wissen? Kann ich jetzt nicht alles aufzählen. Zwei Dinge habe ich, Schöpfer und Retter. Und ein drittes nenne ich noch, Vater, weil ich es so, so liebe. Dass Gott, unser Vater, dass er mich als sein Kind angenommen hat, auch das kam vorher schon. Kind Gottes zu sein, ach, das ist ein Ding. Das ist super. Anders will ich nicht leben. Ein ganz kurzer Rückblick, ich lese es nur vor, weil es so gewaltig ist. In Jesaja 45, da war eine schwierige Zeit in Israel und da sagt Gott schon mal was über sich selbst. Und zuerst sagt er, wendet euch zu mir und lasst euch retten, ihr Menschen von allen Enden der Welt. Da ist schon die Einladung da, aber auch die unbedingte Aufforderung, darauf zu reagieren. Denn ich bin Gott und sonst keiner. Und damals gab es auch schon Tausende von Göttern, Götzen. Nicht lebenden Gedanken. Und er sagt, ich bin Gott und sonst keiner. Und dann kommt ein Satz, der ist so, ich schwöre bei mir selbst, Wahrheit kommt aus meinem Mund, ein Wort, das unverbrüchlich ist. Ja, der allmächtige Gott steht da und schwört bei sich selber, alle fallen vor mir auf die Knie und jede Zunge wird mir bekennen. Nur bei dem Herrn ist Wahrheit und Macht. Das wird auch einmal geschehen. Das ist noch nicht. Aber Gott hat das geschworen. Das ist dann der Punkt, ob man will oder nicht. Wenn wir vor ihm stehen, gehen wir in die Knie. Wir werden nicht stehen bleiben. Besser ist, das jetzt schon freiwillig zu machen. Das ist das, was er eigentlich will. Beschämt werden alle zu ihm kommen, die gegen ihn gewütet haben. Das ist die geistliche Realität. Aber wir wollen ja nicht gegen ihn wüten. Wir wollen ja jetzt schon ihn loben und ehren. Ja, das ist das ewige Leben. Ja, das andere ist nicht das ewige Leben. Das ist, wenn man sich niederwerfen muss, wenn man kapitulieren muss. Jetzt dürfen wir. Jetzt ist es eine Einladung. So, Sprung ans Ende. Was hat die Taufe damit zu tun? Eigentlich ganz logisch. Ihr habt vorhin ein Bekenntnis abgelegt. Vor einem Bekenntnis kommt eine Erkenntnis, ja. Ihr habt Erkenntnisse gesammelt und das hat man sehr deutlich gemerkt. Emma und Stefanie, ihr seid in christlichen Elternhäusern aufgewachsen, ihr seid damit aufgewachsen. Aber das heißt noch nicht, dass eine Erkenntnis, dass es Erkenntnis ist. Wissen oder Hören ist noch nicht eine Erkenntnis, sondern es muss durchsickern, dass Kopf und Herz zusammenkommen und dass es zu einem Bekenntnis wird. Dafür braucht es eine Entscheidung. Ich kann mich dagegen wehren, ich kann das hinauszögern. Das ist natürlich nicht das Ziel. Das erste Teil des Bekenntnisses, wir haben das gehört, ich bin nicht gut. Keiner ist gut. Kein Mensch auf dieser Erde ist gut. Ich bin nicht gut, sondern schuldig vor meinem Schöpfer. Ich habe nicht so gelebt, wie er sich das gedacht hat. Ich brauche jemanden, der mir meine Schuld bezahlt, der mich rettet. Diese Erkenntnis muss wachsen und dann, das haben wir auch vorhin gemerkt, ja, dass das Bekenntnis, auch wenn es hier eigentlich einfach ist, es kostet etwas. Es geht zu Herzen. Es ist nicht einfach über, ja, so wie man irgendwas vorliest. Es geht zu Herzen. Ein Bibellehrer hat gesagt, eigentlich ist der Satz, ich bin nicht gut, ist zu schwach. Eigentlich müsste er heißen, ich in mir selber bin viel schlechter, als ich jemals denken kann. Das ist die Wahrheit. Viel schlechter, als ich jemals denken kann. Und wer sich damit auseinandersetzen will, der kann das ja mal anfangen nachzudenken, wie schlecht man wirkt. Aber man kann dabei depressiv werden, wenn man nicht den zweiten Teil auch denkt, denn nach dem Beistrich kommt: aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Das ist eben der ganze Satz. Das zweite vom Bekenntnis ist: einmal, ich weiß, dass ich einen Retter brauche. Und das zweite ist, ich glaube Gottes Wort. Wir haben das vorher auch gehört. Ich glaube dem, was Gott sagt. Ich vertraue Jesus Christus und dass er stellvertretend für mich gestorben und auferstanden ist. Und für mich ist, auch jetzt, in dem Moment, hier, heute Morgen. Er ist in der Herrlichkeit, auf dem Thron Gottes. Er ist durch seinen Geist hier gegenwärtig und er ist für uns, für dich, für mich. Und er arbeitet hoffentlich an deinem Herzen, an jedem von uns, dass wir noch mehr loben und begeistert sind von ihm. Also die Taufe zeigt dann, ja, im Untertauchen, Conny hat das schon gesagt, Untertauchen ist, steht für Sterben, Raufholen steht für Auferstehen, ja, und wenn sie dann, wir bleiben ja nicht im Wasser, ja, sondern das Leben geht weiter. Ja. Und die Taufe ist ein Bild für die Neugeburt. Das ist das, was Gott macht in diesem Prozess der Bekehrung. Ich wende mich zu Gott hin und Gott schenkt das neue Leben durch seinen Geist, macht er mich zu seinem Kind. Wir haben davon gehört, wie das geschieht, ein Prozess. Manchmal passiert das in einer Sekunde, meistens ist das ein Prozess. Man hört davon, man wird überzeugt, man gewinnt die Erkenntnis, man bekennt und glaubt das, und im Glauben wird man neu gestaltet. Großartige Sache. Und ich wünsche, und deshalb rede ich auch so gerne auf euch ein, ich wünsche, dass heute Morgen jemand das ganz neu festmacht. Dass jemand sagt, darauf lasse ich mich ein. Vielleicht ist auch bei dir noch, ja, ich prüfe das noch. Aber prüf nicht 100 Jahre, das ist Unsinn. Ja, das ist einfach zu lang. Keiner von uns hat mehr 100 Jahre, also normal nicht. Das dritte ist dann die Nachfolge. Ich lebe als Kind Gottes in dieser Welt aus seiner Kraft, ja, nicht mit eigenem Vermögen, nicht mit dem, was ich kann, sondern aus seiner Kraft, ja, mit seinem Sohn Jesus als Herrn. Ich folge ihm nach, ich frage nach seinem Willen, das will ich tun, da will ich unterwegs sein, zur Ehre Gottes. Was hat das mit dir zu tun? Das musst du jetzt klären. Das ist jetzt noch die Frage. Was willst du heute damit tun? Sagst du, ja, war ein netter Vortrag, hätte auch kürzer sein können. Ich habe Hunger, irgendwas. Na, das ist nicht das, was das ist. Dafür ist er nicht. Sondern wenn das der Sinn des Lebens ist, dann ist das der Anspruch des Schöpfers an dein Leben. Er hat dich geschaffen, er hat dich in diese Welt gesetzt, nicht nur, damit du Spaß hast, das ist auch nett, wünsche jedem viel Spaß, aber das ist ja noch kein Leben. Ja? Sondern John Piper hat es mal so formuliert: wofür leben wir, was ist der Sinn des Lebens? Gott zu verherrlichen, indem wir uns an ihm erfreuen. Spannender Satz. Und da denkt er dann über 280 Seiten drüber nach. Ja? Also super Buch. Gefällt mir sehr gut. Ja? Indem wir uns an ihm erfreuen. Und das hört hier nicht auf. Wenn ich sehe, wie viele Blumen er, und dass jedes Blatt draußen anderes Muster hat, jedes grüne Blatt, was jetzt an den Tausenden von Bäumen ist, dann bin ich überzeugt, er ist kreativ genug, dass uns in der Ewigkeit nicht langweilig wird, weil die nicht statisch ist, sondern weil die sich weiterentwickelt. Auch sein Reich ist ein es hört nie auf zu wachsen. Wie auch immer er das hinbekommt. Aber es ist wachstümlich und geht weiter und nicht wir sitzen auf einer Wolke und harfen da vor uns hin und es ist Fahrt. Das ist nicht die Ewigkeit. Nein. Ich wünsche mir natürlich, dass das mit dir zu tun hat, dass du ein Bekenntnis ablegst als Folge der Erkenntnis, die du jetzt heute Morgen in diesem Gottesdienst gewonnen hast oder die du schon länger hast und die du wieder neu festmachen willst. Und ich wünsche mir das, was wir schon erlebt haben, und ich wünsche mir, dass du Gottes Wort glaubst. Das ist mein Wunsch für uns. Und ich freue mich, dass wir jetzt gleich zur Taufe kommen können. Herr Jesus Christus, ewiger, geliebter Heiland, Herr, Gott, Schöpfer, Anbetung sei dir. Danke, dass du das Licht bist, dass du das Wort und das Brot bist und der Weg und die Wahrheit, das Leben. Schon hier und für immer und ewig. Du selbst und deine Worte vergehen nicht. Wir beten dich an, strecken uns nach dir aus und wünschen uns, wirke mehr, bis du kommst. Amen.